Als Laurin Kurda an diesem Spieltag auf das Tor der gegnerischen Mannschaft losläuft, hat er nur ein Ziel. Der Ball muss rein. Das soll sein Geschenk für den SCP sein. Denn gerade erst wurde sein Vertrag beim Bundesliga-Zweitligisten verlängert. Kurda trägt ein weißes Vereinstrikot. Darauf ein grün umrandetes Kreuz und der Schriftzug 420 Pharma. 420 Pharma, das ist der Trikotsponsor des SCP. Und was vielleicht nicht unbedingt so viele wissen, hinter dem Namen 420 Pharma steckt zum einen ein Kiffermythos und zum anderen eine der erfolgreichsten Paderborner Gründungsgeschichten der letzten Jahre. Was es damit auf sich hat? Nun, diese Frage stelle ich Thomas Chaton. Er ist einer der Gründer von 420 Pharma und nebenbei ein Typ, der keines der üblichen Kiffer-Klischees erfüllt. Mit ihm spreche ich in dieser Folge. Erstmal schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Also, ich habe über dich gelesen. Du hast studiert in Paderborn an der Uni Wirtschaftsinformatik, bist auch ein Paderborner Jung. Also deine Familie kommt, glaube ich, eigentlich nicht aus Paderborn?
Nee, wir sind aus Polen hier rüber raus, aus Schlesien genauer genommen, und hatten dann die Wahl, entweder nach Paderborn oder nach München zu kommen. Mein Vater war Ingenieur für Stahlbau und witzigerweise war der damalige Direktor von Benteler, der war beim gleichen Doktorvater in Polen wie mein Vater, also die kannten den halt irgendwie, und das war dann so ein gemeinsamer Match, und so hat er sich entschieden, ich bleibe in Paderborn und werde hier bei Benteler Ingenieur, und ja, so bin ich in diese Stadt gekommen. Wurde aber dann auch hier direkt geboren.
Du bist aber quasi wirklich Paderborn sozialisiert, ne?
In Paderborn total sozialisiert, aufgewachsen, groß geworden, die Stadt lieben gelernt, von daher, ja, Paderborner Jung, voll
du
und ganz.
Du bist ein echter Lokalpatriot, ne? Das aber hört man bei dir aus jedem Satz raus. Was ich auch sehr spannend finde, also nach dem Studium hast du direkt dich nicht anstellen lassen, sondern hast gegründet.
Ich war bisher noch nie in meinem Leben angestellt. Das Vergnügen hatte ich noch nicht, weil wir hatten in unserer Universität, und das ist ein großes, großes Glück, ich empfehle es wirklich jedem Studenten, der an diese Uni geht, fahrt mal bei denen vorbei. Und zwar gab es einen Verein, gibt es immer noch, Campus Consult hieß der. Dieser Verein war ganz, ganz, ganz besonders, weil der hatte schon eine GmbH, die diesem Verein gehörte. Und mit dieser GmbH haben die wirklich echte IT-Projekte bei echten Firmen abgewickelt. Und da reden wir nicht über irgendwie 10 Euro die Stunde, sondern schon wirklich echtes Geld auch für Studenten. Und da bin ich direkt am Anfang reingerutscht. Hab dann wirklich für die Deutsche Bank verschiedene Projekte machen dürfen, irgendwelche Migrationen, Datenbanken, was weiß ich was. Und dadurch habe ich wirklich dieses selbstständige Arbeiten auch gelernt, Netzwerke aufzubauen, Kunden zu betreuen und. Also Campus Consult verdanke ich in Kombination mit der Uni definitiv den Grundstein von allem, was ich angefangen habe.
Also das hat dich so geprägt. Du hast dann direkt auch nach der Uni gegründet, eine Firma für Software, ne? Für Automobilsoftware.
Ja, ganz genau. Ich hatte in Stuttgart ein Projekt angenommen, habe da gearbeitet und war dafür zuständig, Produktionsdaten in Vertriebsdaten zu transformieren, weil in der Produktion ist das irgendwie Schraube X, aber vorne heißt das Navigationssystem. Und diese Transitionsphase durch die Systeme, damit man auch irgendwas bestellen und kaufen kann, bei Mercedes in diesem Fall war das, da bin ich reingerutscht und habe das dann direkt weiter freiberuflich gemacht und konnte dann direkt eine Firma gründen.
Also das war für dich eigentlich gar nicht so eine krasse Entscheidung, sondern das ist mehr oder weniger passiert.
Die Entscheidung, die hatte ich immer schon, weil ich war definitiv ein Mensch, der relativ schnell gemerkt hat, dass so mit Hierarchien und sowas, das wird ein bisschen schwierig bei mir. Und deswegen hat sich das für mich auch eigentlich nie großartig, also die Frage habe ich mir gar nicht gestellt. Ich wusste, dass ich kann nur so arbeiten. Ich werde immer selbstständig sein, Unternehmer sein, weil ich hatte auch ein Schlüsselerlebnis mit meinem Vater. Es hieß immer, du musst dir irgendwas hier suchen, weil das ist ein sicherer Job. Und auf einmal sieht man, wenn dann irgendwie Kurzarbeit ist, so sicher ist das auch alles nicht, die ganze Geschichte. Und dann habe ich mir gedacht, bevor ich mein Schicksal in andere Hände lege, das mache ich lieber selber. Dann bin ich für mich alleine verantwortlich. Und das hat mich sehr geprägt.
Ah, okay. Also du hast gesehen, dass dein Papa, obwohl er in einer guten Anstellung angestellt war, eben doch nicht diese Sicherheit hatte.
Ich weiß nicht, ob sie es absichtlich gemacht haben, die haben uns aber auch verarscht. Also die haben uns immer wirklich Angst gemacht nach dem Motto, wir verlieren das Haus, wir verlieren dies. Also es war wirklich ein sehr Stress, so als Kind das alles, weil ich habe das wirklich geglaubt. Und irgendwann hieß es dann so, das Haus ist abbezahlt. Was? Warte mal, ihr habt doch mindestens noch 20 Jahre, aber naja, da ist man, wie gesagt, mit ein bisschen Angst auch groß geworden, und das hat einen, also mich hat es auf jeden Fall sehr geprägt, ja.
Und trotzdem denke ich persönlich, als jemand, der irgendwie immer sehr auf Sicherheit aus ist, ich hätte Stress, eine Firma zu gründen, einen Kredit aufzunehmen, Gelder zu akquirieren, Verantwortung für Angestellte zu haben. Das war für dich nie ein Problem?
Nee, da habe ich nie drüber nachgedacht, weil ich bin einfach auch ein Mensch, der sehr viel und sehr gerne Verantwortung übernimmt. Also ich laufe dann auch nicht weg, dann ist es eben so, dann gehe ich halt kaputt oder ich schaffe es halt. Das sind so meine zwei Maxime, aber dazwischen gibt es nicht viel bei mir. Das hat mich nie irgendwie abgehalten, irgendetwas zu tun, weil als ich das dann erlebt habe, der vermeintlich sichere Job, der ist dann ja auch nicht sicher und im Umkehrschluss, also du denkst, du lebst in der Sicherheit, hast auch einen Kredit vielleicht für dein eigenes Haus aufgenommen, jetzt nicht für eine Firma, aber für dein Haus und wenn jetzt dein Arbeitgeber sagt, du, das war richtig toll, Jenny, aber such dir mal was anderes, dann stehst du genauso da. Jetzt leben wir in einer Zeit, da ist natürlich Beschäftigung jetzt nicht so das Thema, aber ich finde das jetzt rein vergleichsmäßig nicht viel sicherer als das, was wir Unternehmer machen. Es ist anders für dich.
Vielleicht noch mal ganz kurz, damit man sich das genau vorstellen kann, was du gemacht hast. Du hast abgeschlossen dein Studium an der Uni und ich meine 2009 hast du das erste Mal gegründet. Da dürftest du so Ende 20 gewesen sein.
2009, da war ich schon 29, da war ja alles fertig. Ich habe dann auch schon quasi sieben Jahre gearbeitet in so einem Umfeld und habe dann genau, als ich die Gelegenheit hatte, es war auch ein Schlüsselerlebnis, ich war ein Freiberufler, ich wurde in einem Projekt finanziell massivst verarscht, weil ich ein junger Mann war, noch keine Ahnung hatte. Und ich habe dann anders reagiert, als die meisten Menschen es vielleicht getan hätten. Und das war dann wieder so ein schönes Karma-Event, wo ich dann die Gelegenheit hatte, überhaupt zu gründen. Weil bei Mercedes gehst du nicht durch die Tür und dann steht da einer und sagt, hier, gründ mal eine Firma, kriegst eine Lieferantennummer und dann legst du hier mal los. Also so funktioniert das nicht. Sondern ich wurde wirklich verarscht um einen sechsstelligen Betrag.
Den du investiert hattest? Oder?
Nein, den ich hätte kriegen müssen. Also es war so, ich war einfach ich wurde angeblich als Junior eingestellt, das ist ein bestimmter Tagessatz, das stimmte aber nicht, sondern der hat mich von Anfang an als Senior eingestellt, weil ich halt überdurchschnittlich gut die Sachen machen konnte. Und irgendwann hat der Kunde dann so gesagt, ja, am Anfang hatte ich ein bisschen Bedenken, aber das hat sich also bewahrheitet, du kannst das alles und deswegen ist das okay, dass wir dich als Senior abrechnen. Nur mir hat das keiner leider gesagt.
Und es ist auch nicht passiert. Also du hast das Geld nicht gesehen.
Nein, ich habe dieses Geld nie gesehen und wenn man das dann so, weiß ich nicht, über ein Jahr macht, dann kommen da schon ein paar Euro zusammen. Wie gesagt, das war dick sechsstellig und dann habe ich gesagt, du, das ist jetzt, finde ich irgendwie blöd. Habe mich nett verabschiedet von dem Mann, der das getan hat. Habe ihm alles Gute gewünscht und viel Glück mit dem Geld und ich würde jetzt irgendwas anderes machen. Und habe mich einfach nett verabschiedet. Und das hat aber der Kunde dann mitgekriegt und der fand das so absurd nach dem Motto 100.000, bist du verrückt? Und dann habe ich ihm aber gesagt, guck mal, ich kann jetzt Energie dafür aufwenden, ich kann jetzt verklagen, ich kann das, naja, kann ich 5 Jahre warten, vielleicht kriege ich das Geld irgendwann mal zurück. Oder ich nehme die ganze Energie und mache ein neues Projekt und verdiene einfach mehr. Warte, das kann ich nicht, Moment, melde dich bitte bei dem und dem und dann ging eine Tür auf.
Und mit diesem Kunden hast du dann zusammen deine eigene Firma aufgemacht oder wie ist das denn gelaufen?
Die habe ich komplett allein, also die haben wir komplett hier mit noch Paderborner, meinem Partner Wilhelm Schöning zusammen dann damals gegründet und dann haben wir da einen Auftrag nach dem nächsten gemacht und die Firma gibt es noch, die macht immer noch Sachen, jetzt nicht nur für Mercedes, natürlich auch noch für andere Unternehmen, aber da hat sich ein wunderschönes Unternehmen daraus entwickelt, ja.
Savitech heißt die Firma, die du gegründet hast. Das war aber nie ein Startup, wo Gelder reingepumpt werden mussten, sondern die lief über Aufträge, die ihr
alle,
eh schon hattet.
Alle Firmen, also auch 420, alles selbst gegründet. Wir haben nie irgendwelches Venture Capital aufgenommen. Wir haben das immer aus eigener Kraft gemacht, aus eigenen Strukturen. Wir haben auch in Paderborn ein ganz gutes Netzwerk von Menschen, die bei sowas dann helfen, wenn man mal eine Idee hat oder so. Also das funktioniert gut, aber ich musste bisher noch nicht irgendwie jetzt hier Venture-Kapital einsammeln, weil das ist etwas, wir nehmen Verantwortung sehr ernst und dann habe ich plötzlich Verantwortung für sehr viel Geld, was mir gar nicht gehört von anderen Menschen und dann, ich bin mir nicht sicher, ob ich dann nachts, meine ich wirklich ernst, schlafen könnte, weil ich habe einige Menschen erlebt, die nehmen sehr gerne fremdes Geld und gehen dann damit um, als würde es keinen Morgen geben, was ich mir immer sehr bedenklich finde. Aber das hätten wir so nicht machen können, deswegen wollten wir das auch gar nicht.
So, und diese Firma, die lief einige Jahre gut. Du sagst, die gibt es sogar noch immer.
Die läuft immer noch super, also die läuft wunderbar, die Firma.
Aber irgendwie ist dir langweilig mit der Idee geworden, Software für die Automobilindustrie herzustellen.
Ja, jein, also nicht auf Software herzustellen, sondern mit meiner Rolle. Also wenn man sowas aufbaut, irgendwann, ich bin kein Mensch, der jetzt irgendwie so ein großes Ego hat und sich über solche Dinge profiliert und dann daran festhält, sondern ich baue das auf und dann sehe ich, kann ich noch einen Mehrwert erbringen, ja oder nein. Und wenn man dann irgendwann merkt, die jungen Menschen, die machen hier alles voll allein und ich muss denen gar nichts sagen, Himmel, dann wäre ich auch bescheuert, wenn ich denen irgendwie da reinrede, wenn das Ergebnis passt am Ende des Tages. Also habe ich mich natürlich auch zurückgezogen Und dann kommt natürlich der Gedanke, du bist jetzt Mitte 30 oder Ende 30, jetzt hast du auch noch ein paar Jahre Zeit, was machst du jetzt eigentlich so? Und aus der Laune heraus ist das dann mit dem neuen Unternehmen entstanden, ja.
Ja, das neue Unternehmen. 420 Pharma heißt das.
Ja, genau.
Den Namen müssen wir gleich auch nochmal klären, der hat nämlich einen lustigen Hintergrund. Aber diese neue Firma, 2018 gegründet, damit produziert ihr medizinisches Cannabis tatsächlich für die Pharmaindustrie. Ganz was anderes.
Absolut was anderes. Ist jetzt einfach eine andere Branche. Ist es wirklich so entstanden, wenn du das wissen möchtest? Wir haben eine Pokerrunde gehabt in Paderborn, wo einfach ein paar Unternehmer immer Poker gespielt haben. Ganz entspannt. Und aus dieser Runde heraus waren mehrere Menschen an diesem Punkt, boah, das mache ich jetzt hier so richtig, das funktioniert alles, da ist ein Geschäftsführer, der macht das schon und. Und dann haben wir verschiedene Ideen durchgespielt. Lass uns Kaviar importieren, lass uns das importieren, lass uns irgendwelche Kekse backen, keine Ahnung, irgendwas, wo wir Spaß haben. So. Und dann meinte einer, nee, viel witziger hier, lass uns Cannabis machen, weil da gab es eine Gesetzesänderung. Und dann haben wir uns das alles ein bisschen angeguckt, was wurde denn da geändert im Gesetz, was könnte jetzt passieren und. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, ich jetzt morgen zum Notar, wer mitkommt, kommt mit und wer nicht, der bleibt halt zu Hause. So.
Also die Gründungsgeschichte entstand in einer verrauchten Pokerrunde, wenn man das mal so sagen darf.
Vollkommen richtig, ja.
Und das ging dann einfach so? Also du siehst mich als jemand, der noch nie irgendwas gegründet hat, der staunt.
Ich bin immer auf der anderen, also ja, ich bin auch immer sehr erstaunt, wenn ich mit Angestellten oder mit Freunden spreche, die halt keine Unternehmer sind. Also ich bin immer genauso erstaunt wie ihr. Weil ich komme halt von einer anderen Perspektive und mich wundert das, dass man sich drüber wundert, weil ich den Leuten immer sage, das ist nicht schwer, du musst es einfach machen und dann passiert irgendwas und geht es irgendwo nicht weiter, weil du irgendwie plötzlich einen Zettel hast, den du ausfüllen musst und du weißt nicht, worum es da geht. Und dann fragst du halt einen, der sagt dir das, dann machst du das und dann geht es wieder weiter. Die Kunst eines Unternehmers ist es einfach, wirklich Dinge zu unternehmen und dann zu gucken, was bei rauskommt. Und
ja, aber bei dir hört sich das immer so leicht an, also als wenn da überhaupt keine Hürden wären.
Nein, es waren ganz viele Hürden, es waren auch schreckliche Tage. Also du, ich kann dir auch sagen, ich bin manchmal auf der Terrasse und dann könnte ich einfach nur weinen 2 Stunden lang, weil das alles so an die Substanz geht, keine Frage. Also wir hatten Momente, da wird dir schlecht als Mensch, keine Frage. Aber das ist dann etwas, das musst du mit dir selber abmachen, ob du als Typ Mensch sowas abkannst. Und ich habe zum Glück, bin ich mit Leistungsklavier groß geworden, so würde ich das mal benennen, und bin gewohnt, Stresssituationen irgendwie zu handeln. Also Wettbewerb hier, Bühne, da ist eine Jury, spiel mal 20 Minuten auswendig und mach mal dies. Schon auf einem recht hohen Niveau. Das hat mir definitiv dabei geholfen, mit solchen Situationen umzugehen. Aber die sind hundertprozentig da. Also nur, weil ich hier so entspannt stehe und locker drüber spreche, weil ich einfach so ein Mensch bin. Also ich mache mir nicht viel aus Sachen, die hauen mich jetzt auch nicht in beide Richtungen. Aber es ist natürlich manchmal sehr intensiv. Ja.
Wir sind wieder bei der verrauchten Pokerrunde.
Genau,
also ihr habt
ja gesagt,
wir machen das jetzt mit dem medizinischen Cannabis.
Wir
das gibt es noch
mal, nicht
so viel. Und das ist eine gute Art, Menschen mit also ohne Chemie zu heilen.
So kann man das auf jeden Fall festhalten. Und wir haben ja, du kannst ja eine Firma gründen mit, ich investiere erstmal 10 Millionen in Gebäude, in Marketingkonzept, in 80 Autos und irgendwie 5 Vertriebler. Geht auch. So, da muss man aber ganz schnell dafür sorgen, dass du die Kosten dann wieder reinholst. Was wir gemacht haben, ey, sag mal, hat einer ein Gebäude? Ja, ich habe noch eine Halle. Ey, sag mal, hat einer noch, also wir haben uns das so ein bisschen zusammengeschnorrt, würde ich mal sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt hier mal eine Wand. Da machen wir ein paar Tische und dann haben wir wirklich uns angeguckt, wie kriegen wir, weil du musst entsprechende Erlaubnisse, also AMG brauchst du Paragraph 3, AMG 52 brauchst diese Großhandelslizenz, BTM war das ja damals noch, Betäubungsmittel. So, wie kriegst du die jetzt?
Also ihr habt, um das nochmal auch zu erklären, Gras, Weed, wie man es auch immer nennt,
ja.
Importiert.
Medizinisches Cannabis kann man auch sagen.
Und ihr bist heute aus Kanada, ja?
Zum Beispiel, ja.
Wir laden die Kiffe in Paderborn in der Halle.
Ja, genau. Also wir wollten ja Produzent sein, weil also wir haben uns schon kurz mal eine Stunde irgendwas überlegt. Also wir sind jetzt nicht einfach nur losgelaufen und wir gucken jetzt mal, was passiert, sondern das machen wir schon, eine kleine Blaupause. Also wie wollen wir die Firma strukturieren, beziehungsweise was wollen wir sein? Will ich nur ein Händler sein? Das heißt, ich greife da rein, mache einen Preisaufschlag drauf und pack das da wieder raus? Auf gar keinen Fall, weil dann bin ich austauschbar. Einer, der einen besseren Preis hat, der schneller liefern kann, klabums. Ich möchte ein Produzent sein. Was heißt es, ein Produzent zu sein? Du kannst Ware in großer Menge ankaufen, kannst sie dann kleiner portionieren. Also du darfst sie wirklich anfassen und irgendwas damit machen. Dann produzierst du die Ware. Wenn du Produzent bist, hast du ganz andere Möglichkeiten, Dinge im Markt zu tun. Deswegen haben wir direkt von Anfang an gesagt, wir werden Produzent. Wir lassen uns GMP zertifizieren. Wir machen diesen ganzen aufwendigen Scheiß, damit wir eben nicht nur ein reiner Händler sind, sondern damit wir auch eine Marke aufbauen können und irgendetwas darstellen. Dann haben wir nicht den Fehler gemacht, als wir dann losgelegt haben, weil alle anderen dachten sich, Mensch, wir kaufen jetzt mal bunt in der Welt ein und das klappt schon. So, jetzt haben sie aber eine Sache vergessen und das kenne ich halt aus meiner Vergangenheit, weil ich eher im Kreise mit Menschen mich bewegt habe, die eher geraucht haben, als jetzt Alkohol getrunken haben. Und da weiß ich, was die alle überhaupt nicht abkönnen, wenn die loslaufen und jetzt einkaufen wollen. Und dann haben die schon das Geld in der Tasche und dann stehen die irgendwo und der Typ kommt einfach nicht. Das ist aber richtig kacke. Dann haben die richtig Scheißlaune und rufen bestimmt da nicht mehr an. So, das habe ich mir immer gemerkt. Das heißt, wenn ich jetzt 30 Sorten einkaufe, muss ich auch in der Apotheke dafür sorgen, dass die immer da sind. Weil irgendwann kommt der Moment, dann kommst du in die Apotheke, legst das Rezept auf den Tisch und dann sagt er, Edge-Badge ist nicht mehr da. Dann wirst du sauer, dann willst du was anderes haben. Deswegen haben wir angefangen, eine einzige Sorte, immer sauber, immer komplett, beste Qualität und immer da. Immer da, immer da. Du kriegst, wenn du in die Apotheke gehst, 420, enttäusch dich nicht. Wir sind der Goldstandard, wir passen auf dich auf. Medizin, ich habe ja auch eine Verantwortung. Ich will ja nicht sagen, deine Medizin ist auf einmal nicht mehr da. Und das hat dann wieder dazu geführt, dass wir als Marke sehr gut wahrgenommen wurden. Die Leute uns jetzt auch wirklich vertrauen und ich jetzt natürlich einen ganz anderen Möglichkeiten habe, im Markt auch zu wachsen, als wenn ich am Anfang gesagt hätte, billig rein, teuer raus.
Ich muss da nochmal einmal dich eine Episode erzählen lassen, weil alles, was du zu deiner Unternehmensidee mit dem medizinischen Cannabis erzählst, ist so wahnsinnig seriös. Aber wenn man sich euren Namen anguckt, 420 Pharma, das klingt auch sehr seriös. Dahinter steckt aber eine Kiffergeschichte, ne?
Eine kleine, ja. Also wir haben uns da auch am Anfang kurz mal Gedanken gemacht, wie lehnen wir uns jetzt an mit so einem Logo. Also das haben wir auch selber dann zusammengemalt, haben gesagt, wir wollen auf der einen Seite ein bisschen Pharma sein. Es kann ja aber auch passieren, dass ein Freizeitmarkt entsteht. Wir wissen es nicht, das war ja gerade alles am Aufräumen. Deswegen haben wir auch natürlich 420 mit reingenommen, weil dieses Datum oder diese Zahl 420 ist so der Code unter Cannabis-Liebhabern, weil es gibt eine Geschichte, ein super Anbauer soll irgendeine super Plantage irgendwo gehabt haben, die er versteckt hatte. Und ein paar Leute haben sich den Spaß gemacht, wir wollen diese Plantage finden und sie natürlich plündern. So, und die haben sich am 20. April getroffen um 4.20 Uhr und sind dann losgelaufen. Und so ist diese Zahl zustande gekommen und das haben wir natürlich schon genommen, 420 Pharma. Dann noch ein kleiner Informatiker-Trick, danke an die Universität Paderborn. Wir haben sehr gut aufgepasst im ersten Semester, das haben auch ganz viele vergessen. Wenn man in Datenbanken sortiert, kommen Zahlen immer vor Buchstaben. Und deswegen haben wir alle unsere Produkte natürlich 420 angemeldet, was dann dazu führt, wenn irgendein Arzt Cannabis eingibt, dann steht unser Produkt immer völlig umsonst ganz, ganz oben in der Sortierliste. Weil das war dann wirklich etwas, was wir uns gemerkt haben aus der Vorlesung in Paderborn an unserer schönen Universität. Das haben wir so gemacht und es hat wunderbar geklappt.
Also ihr seid da mit unternehmerischem Know-how und dem Erstsemesterwissen aus dem Wirtschaftsinformatik ins Unterricht rangegangen.
Ja.
und war dann aber auch echt ziemlich schnell gut erfolgreich mit der Sache. Ne?
In der Tat, ja. Also wenn wir was machen in Paderborn, dann machen wir das immer richtig und jetzt nicht nur aus Spaß. Und dann haben wir das auch wirklich richtig gemacht. Also wir haben das Amt eingeladen, das Gesundheitsamt, weil die müssen sich das natürlich einmal vorher angucken, ob das überhaupt so passt. Man muss einen Lageplan von der Firma abgeben und so. Die sind gekommen, haben sich das alles angeguckt. Okay, Lage passt. Aber Jungs, sag mal, wer ist von euch hier Pharmazeut? So, ja, gar keiner. So, seid ihr eigentlich komplett bescheuert. Das war wirklich, so ging das Gespräch los, seid ihr komplett bescheuert. Ich so, warum? Keiner hat doch Pharmazieerfahrung hier. Ich so, naja, du hast ja irgendwann auch mal ein Buch aufgeschlagen, hast angefangen zu lesen. Also wenn du mir sagst, was ich jetzt hier machen muss, dann lese ich das halt so. Ne? Guckt er mich an, meinst du das jetzt ernst oder was? Ich so, ja klar. So, und dann hat er mir erklärt, was ich machen muss, damit wir dieses Audit da bestehen. Dann haben wir das gemacht und wir haben es bestanden, witzigerweise. Also wir haben das alles runtergeschrieben, ein paar Sachen eingekauft, haben das präsentiert. Ich habe die Jungs da durchgeführt. Das war mein erstes Pharma-Audit und ich habe erfolgreich bestanden. Der hat uns dann aber sofort gesagt, hol dir bitte jetzt Know-how, weil wenn ihr das und das und das noch machen wollt, da kann ich gleich sagen, das wirst du nicht mal eben so nebenbei schaffen. Das habe ich mir angeguckt und da hat er auch recht gehabt. Deswegen haben wir dann sofort professionelle Unterstützung auch eingestellt.
Aber das hört sich ja schon auch sehr wohlwollend an. Und tatsächlich hätte ich jetzt gedacht, also ich habe vor längerer Zeit in Paderborn studiert. Damals war Paderborn nach meinem Empfinden nach wahnsinnig konservativ.
Ja, also es ist konservativ, aber gut konservativ. Also ich bin gerade in dieser Region gerne, weil es so konservativ ist, aber wir sind offen konservativ. Also wir sagen jetzt nicht dir, was du zu tun hast, sondern wir sagen konservativ im Sinne von, du musst was leisten, du darfst bitte keinen Müll auf den Boden schmeißen, wir mögen eine saubere und solche Dinge, das meinen wir mit konservativ. Und gerade in Paderborn hat es gut geklappt. Ich bin zu meiner Bank gegangen. Die haben natürlich erstmal ein bisschen geguckt. Muss man ja auch, also die Menschen wollen sofort helfen. Aber man muss natürlich gucken, gibt es irgendwelche übergelagerten Regularien, die das jetzt vielleicht verbieten oder so. Auch da, wir haben ein Konto gekriegt. Andere Länder, die geben dir nicht mal ein Konto, wenn du irgendwas mit Cannabis machst. Wenn die rausfinden, dass du für eine Cannabis-Firma arbeitest, die kündigen sogar dein Konto. Ja?
Genau, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass in Paderborn allein schon das Wort Cannabis gewisse Vorurteile hochgehalten.
Nein, also guck mal, wir hatten schon mal einen muslimischen Schützenkönig, da hat es auch so richtig viel Stress gegeben in den Medien und was weiß ich was, aber die Paderborner haben sich da hingestellt, Jungs, wir sind Paderborner, ein guter Junge, könnt ihr mal Klappe halten und wir machen jetzt hier einfach weiter. Wir sind offen, konservativ, aber offen, so, Punkt. Und das wird da wirklich gelebt bei uns. Also da sagt jetzt keiner erstmal so, bist du verrückt, wir haben hier 80 Kirchen, kannst du nicht mit Cannabis kommen, also ganz im Gegenteil. Die Leute hören erstmal zu, dann sagen sie, ja, was können wir denn jetzt machen? So, wie machen wir das denn jetzt so, dass wir hier alle irgendwie klarkommen miteinander? Da muss man sprechen, muss man gucken. Ich bin ja jetzt auch keiner, der dann sagt, so, wir kleistern jetzt hier guerillamäßig Graffitis an jede Wand, weil Cannabis ist gut, muss legalisiert werden. Also ich übertreibe ja auch nicht. Man ist in einer Stadt jetzt auch in so einem gesellschaftlichen Konstrukt und da achtet jeder auf den anderen und wir helfen uns da.
Genau, also das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage. Oder ist euch da zugute gekommen, dass ihr als Paderborner Unternehmer schon bekannt wart?
Natürlich. Die haben ja auch, also wenn ich mit der Idee jetzt zuerst ins Bank gekommen wäre, keine Ahnung, das wäre ein anderes Gespräch geworden, keine Frage. Aber die kennen mich ja seit ein paar Jahren, die wissen auch, was wir so machen, was unser Netzwerk im Hintergrund so macht. Und dann haben die gesagt, du, wenn du meinst, dass das eine gute Idee ist, dann sag mir, was du brauchst, wir helfen erstmal. Als wir dann angefangen haben, ich möchte Fußballsponsor, ich möchte Hauptsponsor vom SCP werden, da haben die auch erstmal, aber Cannabis, ich so, ja und, das ist doch super, weil wir haben am Anfang den Fehler gemacht, im ersten Jahr haben wir Dinge gesponsert, wo Leute hinkommen, die Cannabis mögen. Da habe ich gesagt, unternehmerisch völliger Blödsinn, weil die sind ja schon Team Cannabis, lass uns mal bitte Geld investieren für Leute, die denken, das ist das Schlimmste auf der Welt. Und dem musst du zeigen, dass das medizinisch in dem Kontext wirklich lebensverändert sein kann. Und deswegen haben wir dann versucht, ja, Hauptsponsor zu werden, an Stellen zu kommen, wo du Cannabis nicht vermuten würdest, damit Leute sprechen.
SCP, Fußballverein, zweite Bundesliga, da seid ihr Trikotsponsor. Das ist schon fett.
Ja, danke.
Vielleicht nochmal so ganz kurz zur Einordnung, weil wir reden noch viel über eure Gründungsidee. Wie groß seid ihr heute?
Wir sind jetzt fast 90 Leute am Standort Paderborn. In Europa sind wir knapp 400, weil wir haben in London noch ein Headquarter sitzen, was hier so das Europageschäft betraut. Und wir haben in Portugal noch eine große Anbauanlage, wo auch viele Mitarbeiter sind. Und in Spanien noch so eine Extraktionsanlage. Ja, also ein bisschen größer sind wir schon, aber Paderborn knapp 90 Leute.
Aber den Stoff holt ihr immer noch woanders her. Ihr werdet keine Plantagen in Paderborn anbauen.
Das ist nicht der Plan. Also ich kann dir jetzt weder Ja noch Nein sagen, weil ich bin Unternehmer und wenn sich jetzt die Parameter plötzlich morgen ändern, dass es das Sinnvollste ist, das zu tun, dann würde ich das natürlich machen. Im Moment sieht nichts danach aus, als würde das in irgendeinem Kontext Sinn machen. Weder von den aktuellen Energiepreisen, noch vom Know-how, noch vom sonstigen Dinge. Die Kanadier machen das nun mal jetzt eben schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Die haben auch schon viel länger legalisiert und zwar flächendeckend. Da gibt es auch normale Geschäfte. Also du hast einen medizinischen Markt und du hast einen Freizeitmarkt in Kanada. Und kanadische Tradition, also gefühlt jeder Haushalt hat da Cannabis angebaut. Das heißt, die wissen wirklich, was sie tun. Weil das war auch so etwas, als das dann hier alles losging. Ich wurde von ganz vielen Schweinebauern angesprochen und hier und da, können wir da was machen. Das stellen die sich immer alle so leicht vor. Also mal eben kleine Halle, zwei Lampen und dann Blumen, so einfach ist das auch nicht. Und da muss man dann schon ein bisschen mehr Aufwand betreiben. Und deswegen kaufen wir das lieber ein, weil das ist von der ganzen Wertschöpfungskette her der volatilste und gefährlichste Teil der Anbau. Weil du hast den größten Invest, bevor auch nur irgendeiner irgendwas bezahlt. Und du hast das größte Risiko, weil wenn dein Produkt kaputt ist, dann sage ich, ja, tut mir leid, dann kaufe ich das beim anderen ein. Aber
Ne? Also nur, um das noch zu verstehen, es wäre bei uns einfach klimatechnisch nicht sinnvoll, Gras anzubauen. Nee,
klimatechnisch, also das wird ja meistens indoor angebaut. Das hat erstmal nichts mit dem Klima zu tun. Wenn du jetzt hier grünen Strom hast, dann macht das hier genauso viel Sinn wie in Kanada. Es geht wirklich ums Know-how und diese Anlagen gibt es hier einfach nicht. Da ist das schon alles. Da stehen auch mal Anlagen mit zwei Windrädern daneben. Also die produzieren jetzt auch grünen Strom, der da verwendet wird. Aber das jetzt hier alles rüberzuholen ohne Not, sehe ich erstmal nicht.
Es hat ja 2024 eine Gesetzesänderung gegeben. Also größere Mengen von Cannabis darf man legal besitzen. Man darf auch, ich glaube, sie nennen sich Weed Clubs, also so.
Ja, so Social Clubs, genau.
Clubs einfach gründen, ja. Selbst anbauen. Ist das gut für euch oder ist das Konkurrenz?
Weder noch. Also es ist, was es ist. Das ist einfach, das ist wie bei Restaurants. Also es gibt auch Supermärkte, kannst du einkaufen, gehst aber trotzdem essen, weil zu Hause schmeckt das meistens nicht ganz so gut wie auswärts. Außer du bist sehr talentiert. Da gibt es natürlich auch Leute, aber nee, da haben wir uns nie Sorgen gemacht und die Zahlen geben uns auch recht. Ich habe das auch mal aus Spaß versucht, das, was dabei rauskommt, versus das, was ich in der Apotheke kriege, da lache ich mich einmal kaputt. Von daher, nein, absolut keine Konkurrenz.
Aber vielleicht weitergehend gefragt, dadurch, dass Cannabis legaler wird, sage ich jetzt mal, weil es ist ja immer noch nicht 100% alles erlaubt, wächst damit die Akzeptanz bei Leuten, die medizinischen Cannabis nutzen könnten?
Das spüren, je nachdem, wo man die abholt. Also es ist immer noch so, dass viel medialer Quatsch erzählt wird zu dem Thema, weil es ist auch einfach. Es gibt noch keine große Lobby, die jetzt Cannabis irgendwie verteidigt in den Medien. Deswegen kann man da auch einfach draufhauen. Machen sich auch sehr viele aus der Politik zunutze. Diese ganzen Hiobs-Botschaften, die mit Cannabis dann immer einhergehen sollen. Also rein wissenschaftlich völliger Blödsinn. Die meisten zumindest. Und da wird auch gerne mal übertrieben. Aber wenn wir die Leute zu uns zum Beispiel holen, wirklich in die Firma, und das machen wir sehr aktiv, wir machen immer Gruppen, 40, 50 Leute, die kriegen dann eine Führung durchs Labor, durch die Produktion, dann unterhalten wir uns, zeigen auch mal Patienten, die Cannabis nehmen, die erklären, was das in ihrem Leben verändert hat, dann denken die meisten ganz anders über Cannabis nach.
Für welche Krankheiten genau ist das denn das Heilmittel?
Also vorzüglich wird es in der Schmerztherapie angewendet, alles, was irgendwie mit chronischen Schmerzen zu tun hat, weil also so eine Ibuprofen zum Beispiel für kurzfristigen Schmerz kann ich die einwerfen. Aber wenn es wirklich ein chronischer Schmerz ist, Ibuprofen bei den meisten Menschen führt es zu leider Problemen mit dem Magen und mit dem Darm. Ich bin einer davon. Also ich esse wirklich zwei Tabletten und dann verschwinde ich einen Tag aufs Klo und das tut mir wirklich nicht gut. Und das ist da dann eben anders. Bei so chronischen Schmerzen könnte man zumindest über so eine Therapie mal nachdenken oder sich informieren. Und genau das ist ja das, was wir auch den Leuten sagen in unseren Veranstaltungen. Also ich möchte jetzt hier keine proaktive Werbung, kauf Cannabis, das mache ich nicht. Aber ich erkläre dir völlig neutral, was das ist, was der Stoff ist. Und du als Mensch entscheidest komplett selber, was du aus dieser Information machst. Das ist die Botschaft, die wir vermitteln. Und uns geht es dann auch bei diesen Veranstaltungen wirklich um das Thema Gesundheit und Lebensqualität, als jetzt ganz speziell um das Thema Cannabis. Das ist ein Baustein davon, aber wir reden da nicht nur drüber.
Und ihr meint das ja auch wirklich sehr ernst. Also ihr habt sowas wie einen Patientenbeirat zum Beispiel. Also das ist nicht nur so, wir möchten so eine nette Larifari-Alternative anbieten. Sondern
nein, überhaupt nicht. Also wir wollen, also ich habe natürlich auch als Unternehmer schon eine Verantwortung, das, was ich angefangen habe als Geschäft, das würde ich natürlich auch etablieren, das ist ja ganz klar. Ich habe dann wirklich zusätzlich noch gemerkt, ey, das ist auch ein Produkt, was manchen Menschen, also wirklich, da ich bringe dich zum Weinen, schwöre ich dir. Das guckst du dir 20 Sekunden an, was da einer für eine Lebensgeschichte hat und was der jetzt für eine Cannabis-Lebensgeschichte neu hat. Da kannst du gar nicht anders, da zerfällt dir alles, da weißt du auch gar nicht mehr, was du sagen sollst. Nach dem Motto Einstiegsdroge, der ganze Quatsch, das ist sofort weg, wenn du diese Menschen siehst. Und wie bei allem, es kommt auf die Dosierung an, wie wendest du das in deinem Alltag an, was für ein Umfeld hast du und. Und von diesen einfachen Geschichten wie von früher, Einstiegsdroge, nimm das, dann, also man muss den Leuten einfach normal erklären, was Phase ist und die halt nicht mit irgendeinem Blödsinn reinlegen, dann wird das auch gut. Und das versuchen wir einfach offen, neutral, transparent dieses Thema Leuten zu erklären.
Ist das jetzt bei 420 Pharma was anderes als bei deiner ersten Firma, weil es mehr mit Philosophie, Leidenschaft, persönlicher Überzeugung zu tun hat?
Auf jeden Fall. Also es ist anders, jetzt ein Stück Software zu bauen, da irgendwie eine Rechnung zu schreiben und dann nach Hause zu gehen. Siehst auch mal, oh, da guck mal, da wird jetzt ein Auto verkauft, das hat der Papa gemacht. Oder ist anders. Aber da geht es ja um Menschen, da geht es um Leben. Also das sind wirklich Leute, die hätten sich umgebracht oder so. Und die leben jetzt nur noch weiter, weil sie diese Pflanze für sich entdeckt haben und jetzt wieder ein Leben haben, was für die lebenswert ist. Und das sind dann ganz andere Knöpfe, die bei mir auch als Mensch gedrückt werden. Also ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Das macht man nicht nur aus Unternehmerleidenschaft, sondern auch wirklich aus menschlicher Leidenschaft.
Also wenn ich dich fragen würde, wo siehst du dich in 10 Jahren?
Keine Ahnung.
Könnte noch eine weitere Firma dazugekommen sein. Aber
ja, du, das machen wir sowieso. Wir sind jetzt auch ganz aktiv im Energie- und im Strommarkt unterwegs, weil wir sind ja eine Gruppe. Ich bin ja nicht Thomas Schattorn, sondern da sind noch ein paar mehr Leute. Da ist ein Erik Storm, Wilhelm Schöning, Thorsten Greif, einfach gute Jungs. Und der eine macht dies. Wir haben viel Bürogebäude gebaut. Wir haben verschiedene Sachen gemacht in unserem Leben. Ist auch nicht die einzige Firma. Ich habe noch mehrere Firmen, die keiner kennt, die auch Dinge machen. Und wir versuchen einfach, ein großes Ganzes draus zu formen. Wir sind jetzt an so einer Phase, wo wir sagen, unternehmerisch haben wir alles erreicht, haben jetzt viel gelernt und können das jetzt wirklich so die Essenz von unserem Leben jetzt nochmal irgendwo reinpacken und da soll irgendwas Gutes draus entstehen. Also das haben wir uns schon geschworen. Wir werden uns dann keine Schiffe kaufen, die, was weiß ich, 50 Meter lang sind oder so, sondern lieber der Uni noch 10 Lehrstühle spenden, weil nur so geht's. Wir müssen wirklich als Gesellschaft die Gesellschaft fördern und nicht uns selbst.
Und da ist bei dir Paderborn immer ganz wichtig.
Volles Brett, ja, weil da ist wirklich, ich kann das immer wieder nur betonen, das ist so ein abgedroschener Spruch, aber ich werde Ihnen trotzdem sagen, da ist die Welt noch in Ordnung. Also wirklich, da sind nette Menschen, da sind offene Menschen, da schmeißt echt keiner Müll irgendwo hin. Also man passt wirklich auf sich auf. Und das meinen wir auch wirklich ernst. Also ich kenne die meisten wirklich persönlich da in der Stadt, die ich sehe, die auch jetzt nicht großartig meinen beruflichen oder meinen privaten Alltag kreuzen, aber die sind einfach da in der Stadt, immer an der gleichen Stelle, zur gleichen Zeit. Man fängt an, mit denen zu sprechen, das ist schön. Also ich mag das total gerne.
Ich finde das so lustig. Du bist jetzt der zweite Paderborner Unternehmer, den ich kennengelernt habe im Laden Milisevic, war auch schon hier zur Podcast-Aufnahme von Unchained Robotics. Und der ist dir so ähnlich, also so ein bisschen bescheiden, was, sagen wir mal, das Unternehmertum angeht und auf der anderen Seite sowas Großes schaffen und das aber auch sehr mit Paderborn verwurzelt zu haben. Macht das die Stadt mit euch?
Das macht die Stadt mit euch, ja. Das sind die Menschen, das sind, also wie gesagt, da gibt's einfach eine gute Mitte. Du kannst auch in der Mitte oben oder unten sein, aber es gibt nicht diese extremen Überpole unten und oben. Das ist da einfach nicht. Und das hat eine gewisse, es erdet einen. Also keiner ist da, ich kenne Leute, die sind noch wesentlich vermögender als ich. Und wenn man die sehen würde, erster Impuls, wo ist der Euro? Den musst du ganz schnell einen Euro in der Hand drücken. Da macht keiner was aus diesem Ding, sondern die wirklich, es wird mehr in Infrastruktur, mehr in Sachen investiert, die der Allgemeinheit nützen als jetzt uns selbst. Und das ist Spirit in dieser Stadt. Ich weiß nicht, woher das kommt, das kann ich dir nicht beschreiben, aber er ist da. Er wird gelebt und wir als neue Generation übernehmen das natürlich auch und würden es noch breiter gerne spielen. Ja.
Und 420 Pharma ist das Baby. Das kommt aus Paderborn und das bleibt da.
Und das bleibt da auch, ja. Jetzt haben wir noch einen zweiten Standort da hinzugenommen, weil unser erster, der war dann leider relativ schnell zu klein. Jetzt haben wir nochmal Glück gehabt, haben 2000 Quadratmeter Bürofläche direkt 2 Gebäude weitergefunden. Das heißt, wir müssen auch nicht lange laufen, weil der Produktionsstandort, den gibt es halt immer noch. Den bauen wir jetzt sogar noch aus mit den leerstehenden Büros. Und ja, das ist ein Paderborner Baby. Deswegen stehen wir auf dem Paderborner Trikot drauf vorne. Und es fahren auch ein paar Busse durch die Gegend. Und ja, es ist doch schön.
Ja, und man kann es gar nicht oft genug sagen, ihr habt damit einen Dienst an der Menschheit geleistet.
Unbedingt, ja. Also wie gesagt, das haben auch schon mehrere Patienten so bestätigt. Deswegen haben wir auch einen Patientenbeirat. Wir wollen ja auch immer so aus den Strömungen alles mitkriegen. Wir haben einen Expertenbeirat, da sind Ärzte, Apotheker und so drin. Also wir versuchen schon immer, Ohr am Gleis zu haben, alle Leute abzuholen und zu gucken, dass das alles in die richtige Richtung läuft. Haben jetzt auch viel in Berlin, waren wir wirklich sehr, sehr, sehr aktiv jetzt mit dem Regierungswechsel und so weiter und so fort. Also doch, da geben wir uns schon Mühe.
Thomas, ich finde super, was ihr macht und
Dankeschön.
Wünsche weiterhin viel Erfolg.
Danke, 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 danke.
Das war Folge 6 von Wissen zur Wirtschaft und zurück. Der Podcast der Uni und der Wirtschaftsförderung Paderborn. Und das war's dann auch mit der ersten Staffel. Ich bin Jenny Heimann und hoffe sehr, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Ich bin zumindest ganz schön beeindruckt. Zum einen, was in Paderborn alles gelehrt wird, aber auch, wie gut die Gründerszene in der Stadt aufgestellt ist. Und was für spannende Erfolgsgeschichten schon daraus hervorgegangen sind. Staffel 1. Wissen zu Wirtschaft und zurück. Das war's. Schön, dass ihr dabei wart.
Wissen to Wirtschaft und zurück ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Universität und Wirtschaftsförderung Paderborn. Host Jenny Heimann. Einspieler Selina Herr. Redaktion Joris Alexander Krug. Konzeption und inhaltliche Begleitung Johanna Pietsch und Tobias Vorwerk. Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden auf wissen2wirtschaft.de, podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.